Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon ist Christopher Ricke. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit dem Aderlass der katholischen Kirche. Die Gläubigen wenden sich ab, aber auch der priesterliche Nachwuchs fehlt. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Da hatte ich diesen Moment der Gotteserfahrung, wo ich eine Liebe oder eine innere Wärme gespürt habe für einen ganz kurzen Augenblick, die mein Leben verändert hat. Ich bin als anderer Mensch wieder zurückgekehrt. Mit der Gewissheit, dass es irgendwas ist, was jenseits dieser Welt ist, was ich mit meinem Verstand nicht begreifen kann.
Einer von gut 50 katholischen Neupriestern in ganz Deutschland in diesem Jahr. Früher waren das 10-mal so viel. Wir werden den 39-jährigen Thomas Kaiser, der ganz frisch geweiht ist, nachher noch ausführlich vorstellen. Dass Corona das kulturelle Leben massiv einschränkt, das ist uns allen klar. Kinos, Theater, Konzertsäle. Das erleben wir ja seit Monaten. Jetzt in der Ferienzeit kommen noch die Festivalveranstaltungen dazu. Genauso wie die kleineren Konzerte, die für die Kirchen ja eine ganz besondere Bedeutung haben, weil sie Leute anziehen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Aber mit Corona ist alles anders. Klaus Deuse berichtet.
Konzerte bei Kerzenschein in der Kirche St. Severin auf Sylt haben eine über 50-jährige Tradition. Stattgefunden haben sie an jedem Mittwoch. Gerade in der Sommersaison auf Sylt besuchten viele Urlauber diese Konzerte mit besonderer Atmosphäre in der Kirche unweit des Meeres, weiß Pastorin Susanne Zingel aus Erfahrung.
Mein Eindruck ist, wer das einmal erlebt hat, der kommt immer wieder und freut sich, sodass das ein ganz wichtiger Bestandteil von jedem Sylt-Aufenthalt ist und dazu führt, dass diese Konzertreihe wirklich immer sehr gut besucht und ganz oft ausverkauft ist.
Bis Corona diese Tradition in diesem Jahr jäh unterbrach. Es sind außergewöhnliche Zeiten auch für die Pastorin.
Das ist paradox im Moment dieser Erfahrung des Verstummens und darin gerade spüren, wie wichtig Musik und Klang für uns miteinander ist.
Eine Erfahrung, die über 600 Kilometer weiter südlich in Bochum Pfarrer Jürgen Stasing nur zu gut nachempfinden kann. Denn in und rund um die über 1000 Jahre alte Dorfkirche im landschaftlich reizvollen Ortsteil Stiepel fällt seit 2010 erstmals auch die Veranstaltungsreihe Stiepeler Kultursommer aus.
Ja, der Kultursommer in Stiepel hatte den Schwerpunkt natürlich auch auf der Musik. Das heißt Orgelmusik in der Kirche, aber auch kleinere Ensemble, also von Barockensemble angefangen bis hin auch zu instrumenteller Musik, die ja experimentellen Charakter hatte.
Veranstaltungen, zu denen auch viele Besucher aus den umliegenden Städten des Ruhrgebietes und dem Rheinland anreisten. Ebenso zu den Bochumer Bachtagen, die zum Teil in der Dorfkirche stattfanden. Rund 200 Besucher finden Platz in normalen Zeiten. Nun, aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen, ist nur 30 Personen der Zutritt erlaubt. Zu wenig für die kostendeckende Durchführung von Konzerten, bedauert Pfarrer Jürgen Stasing.
Einnahmen sind jetzt gar nicht da, sodass wir, ich meine, Corona-bedingt auch keine größeren Veranstaltungen machen können.
Eintrittsgelder und Spenden von Konzertbesuchern bleiben im Sommer 2020 aus. Einnahmen, die die Gemeinde gut hätte gebrauchen können, da das in besonderer Weise wichtige Standbein Musik nicht unbeträchtliche Fixkosten verursacht. Auf der Gehaltsliste stehen zwei Organisten, ein Kantor und Kirchenmusikdirektor sowie ein Chorleiter.
Das sind also nicht unerhebliche Personalkosten. Wenn ich mal so eine Summe sagen sollte, dann haben wir für angestellte Musiker Personalkosten in einer Größenordnung von 80.000 bis 100.000 Euro.
Aufrichtig traurig sei er in diesen Tagen, sagt Pfarrer Stasing.
Dass wir das nicht so machen können, wie wir das ohne Corona gewöhnt waren, weil uns jetzt etwas nicht möglich ist, was unbedingt zur Kirche dazugehört, nämlich dass Menschen gute Musik hören.
Und damit wieder 600 Kilometer zurück, gen Norden nach Keitum auf Sylt und zur ehrwürdigen Inselkirche St. Severin. Bis auf den letzten der 350 Plätze war diese Kirche in den zurückliegenden Jahren bei den traditionellen Mittwochskonzerten besetzt. Die Nachfrage nach Karten bei Konzerten renommierter, gastierender Künstler überstieg oft das Platzangebot. Das hat sich unter Corona-Konditionen drastisch geändert. Lediglich 50 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Kirche aufhalten. Für Pastorin Susanne Zingel bedeutete das auch:
Mit dem Verkauf von Konzertkarten für nur 50 Besucher ist nicht absehbar, dass sich das irgendwie rechnen wird, wirtschaftlich darstellen lässt.
Einem Klischee zufolge spielt auf Sylt Geld für viele keine Rolle. Für den Haushalt einer kleinen nordfriesischen Dorfkirche wie St. Severin, wie Susanne Zingel es formuliert, dafür umso mehr. Und dennoch ist es dieser Gemeinde in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, für ein kulturelles Highlight auf der Insel zu sorgen. Und das übrigens in einer beachtlichen Größenordnung, ohne einen einzigen Euro Fördergelder.
Jedes Jahr besuchen ungefähr 12.000 Menschen die Mittwochskonzerte. Der Jahresumsatz liegt bei ca. 200.000 Euro. Und das Ganze wird geleistet durch unseren Organisten Alexander Ivanov und durch ein ehrenamtliches Konzerthelferteam, durch das ehrenamtliche Engagement von dem Kirchengemeinderat.
Corona, sinniert Susanne Zingel, wird uns alle möglicherweise noch längere Zeit begleiten und Einschränkungen abverlangen. Gerade in solchen Zeiten benötigen nach ihrer Überzeugung Menschen geistige und spirituelle Räume, die Möglichkeiten zur Besinnung bieten.
Wie wichtig Stille und Gebet ist und dass über allem die Musik und der Gesang für die Seele ein Lebenselixier ist und dass wir das brauchen. Weil was wären wir ohne die Musik?
In St. Severin auf Keitum auf Sylt, als auch in der evangelischen Kirchengemeinde Stiepeldorf in Bochum, hat man daher auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten Wege gefunden, auf denen Kirche mit Musik Seelen erreichen kann. Obwohl bislang erfolgreiche und umsatzträchtige Konzertreihen ausfallen müssen. Musik mit Psalm in Zeiten von Corona heißt die eintrittsfreie Offerte in Bochum, in Keitum heißt sie Orgelmeditationen. Und in St. Severin werden ab dem 27. Juli am Mittwochabenden nicht mehr nur die Kerzen entzündet, sondern man öffnet die Kirche auch wieder zu den traditionellen Konzerten. Allerdings weiter unter Corona-Bedingungen. Freunde und Förderer machen es möglich, dass wieder Musik erklingen kann. Wenn auch nur für einen begrenzten Kreis. So leicht werfen Nordfriesen offenbar nicht die Flinte ins Korn, auch nicht vor Corona.
Es gibt tatsächlich wenige Orte, an denen die Corona-Abstandsregeln so einfach einzuhalten sind wie in manchen katholischen Kirchen. Platz ist mehr als genug, von ein paar Ausnahmen im Jahr abgesehen, wenn die Kirchen mal wirklich voll sind. Hohe Zahlen gab es in den letzten Jahren eigentlich nur bei den Kirchenaustritten. 273.000 im letzten Jahr, 216.000 im Jahr davor. Und es geht weiter. Denn viele wollen nicht mehr. Es gehen die, die unzufrieden sind, die sagen, es bewegt sich zu wenig. Zum Beispiel beim Thema Macht oder bei den Frauen oder bei der Sexualität oder bei der Aufarbeitung der Verbrechen an Kindern und Jugendlichen. Und dann gibt es auch noch die, die wirklich ganz unzufrieden sind, aber trotzdem bleiben, die versuchen, trotz aller Probleme katholisch zu leben. Eine davon ist Christiane Florin vom Deutschlandfunk in Köln, die darüber auch ein Buch geschrieben hat. Frau Florin, lassen Sie uns doch mal in Ihrer Kindheit und Jugend anfangen, also ganz vorn. Da muss ja was Grundsätzliches und wirklich Prägendes passiert sein, dass Sie, obwohl Sie so viel Kritik haben, nach wie vor dabei sind.
Ja, ich bin in ein, würde man sagen, klassisches katholisches Milieu hineingeboren worden. Ich komme ja aus dem Rheinland, aus einem kleinen Ort zwischen Köln und Bonn. Und da war man katholisch. Also in unserem Dorf gab es kaum Protestanten, wenn, dann waren das Zugezogene, die bei der Bundesregierung arbeiteten. Atheisten, Atheistinnen habe ich so gut wie gar nicht in meiner Kindheit kennengelernt. Und ich bin dann wie selbstverständlich mit der katholischen Kirche aufgewachsen. Meine Eltern waren im Kirchenchor, die Frauen meiner Familie große Marienverehrerinnen. Ich war im kirchlichen Kinderchor, dann im Jugendchor, habe selber Musik gemacht in der Kirche, in Jugendgruppen mitgemacht und dann auch zum Teil eben mit gestaltet, mitgeleitet. Also es war ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugend. Und ich habe das auch eigentlich gerne gemacht und war für mich auch eine ganz prägende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber irgendwann, dann ist was zerbrochen. Da ist dieser Idealismus, dieser jugendliche Idealismus, wie soll ich sagen, um den fühle ich mich heute betrogen.
Naja, da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Und was die Kirche in den letzten 10 Jahren besonders durchgeschüttelt hat, was viele vertrieben hat, ist die sexualisierte Gewalt von Würdenträgern an Kindern und Jugendlichen. Da kam ja vor gut 10 Jahren viel an den Tag, was man möglicherweise hätte wissen oder doch zumindest ahnen können, was vertuscht wurde, worüber gemunkelt wurde. Wahrscheinlich sind Sie ja wie viele andere nicht damit zufrieden, wie die Kirche bis heute Schuld aufklärt und bekennt.
Nein, das ist ja ein großer Teil meines neuen Buches, also ungefähr ein Drittel des Buches befasst sich ja damit, wie die katholische Kirche damit umgegangen ist, seit 2010 vor allem. Gemunkelt wurde vorher ja schon viel, also als das 2010 durch die Enthüllungen am Canisius-Kolleg dann insgesamt so ans Licht kam oder etwas davon ans Licht kam, da hat ja eigentlich niemand, der sich in der katholischen Kirche einigermaßen auskannte, geglaubt, dass das nur Einzelfälle sind, sondern gemunkelt wurde ja lange schon. Es wurde auch schon vorher darüber berichtet, aber es hat dann seit 2010 diese Wucht entfaltet. Und bis heute ist es ja so, dass keine Verantwortung dafür übernommen wird, sondern es wird eine Studie nach der anderen in Auftrag gegeben. Gerade vor einigen Wochen wurde ja eine Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung geschlossen. Da wurden dann wieder neue Studien angekündigt. Das heißt also, es vergeht wieder Zeit. Aber niemand ist von sich aus, ich sag mal, aufgestanden oder an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich habe Taten begangen oder ich habe vertuscht. Kein deutscher Bischof ist deshalb zurückgetreten. Also das ist ja mein Hauptpunkt der Kritik. Wo bleibt da eigentlich die Verantwortung? Wo bleibt das Gefühl, ich muss Rechenschaft ablegen? Es ist eigentlich ein großer Verantwortungsvertuschungsbetrieb, auch nach wie vor.
Klingt ja nach einem nicht reformfähigen Apparat. Sie bleiben trotzdem dabei, weil Sie als Katholikin zur Hoffnung verpflichtet sind?
Nein, nicht, weil ich zur Hoffnung verpflichtet bin, sondern weil es mir ein Anliegen ist, zunächst mal das zu sagen, das aufzuschreiben, das zu recherchieren. Es ist ja auch nicht nur ein Bekenntnisbuch oder ein Befindlichkeitsbuch, sondern es ist ja auch in weiten Teilen, würde ich sagen, das Ergebnis einer journalistischen Recherche. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, ich bin Teil dieser Kirche und ich möchte mich damit eben nicht abfinden, still zu gehen, sondern ich möchte widersprechen. Und natürlich ist damit die Hoffnung verbunden, wenn viele widersprechen und wenn viele sagen, wir lassen uns das nicht gefallen, dass sich dann doch etwas bewegt. Ich werde ja ganz oft in meinen Veranstaltungen, in meinen Lesungen gefragt, warum sind Sie denn noch dabei? Und dann sage ich diesen eigentlich absurden Satz, es ist mir lieber, nichts zu verändern, wenn ich noch drin bin, als dass ich nichts verändere, wenn ich draußen bin. Ich kann das gar nicht so rational begründen, aber ich glaube, dass Kritik von innen heraus im Moment jedenfalls noch besser ist als Kritik von außen, womit ich nicht sagen will, dass Kritik von außen, dass man die unterlassen sollte, dass die nichts bewirkt. Aber ich hoffe immer noch auf die Wirkung des Widerspruchsgeists. Aber Sie haben schon recht, ich sehe nicht sehr viel von dieser Wirkung.
Naja, die Kritik von innen wie von außen, die hören wir seit vielen Jahren in der Reformdebatte ganz vorne mit dabei. Natürlich auch die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Dass da was schief liegt, haben, glaube ich, sogar inzwischen die Männer verstanden. Haben Sie da noch Reformhoffnung oder ist es insgesamt dieses, ich bleibe dabei, ich müsste ja, entweder kann ich was von innen verändern oder ich gehe raus und gebe eine Niederlage zu.
Ja, ich habe ja vor 3 Jahren ein anderes Buch veröffentlicht, das hieß Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und ich bin ja nun, weiß Gott, nicht die Erste, die zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, es könnte Sinn ergeben, etwas zur Bewusstseinsbildung beizutragen, weil nämlich auch vielen Frauen gar nicht so bewusst ist, dass sie tatsächlich diskriminiert werden und nicht einfach nur sich verletzt fühlen. Ja, dass es nicht nur ein subjektives Empfinden ist, sondern eine systematische Diskriminierung. Das zu zeigen, war mein Anliegen. Und deshalb versuche ich auch erstmal immer was zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Und nicht nur dieses Buch alleine, aber viele andere Bücher, Aufsätze, dann natürlich die Bewegung 2.0 auch, die haben schon zu der konfrontativen Situation geführt, die im Moment da ist. Ja? Und diese Konfrontation, die hat ein Gutes, dass sie nämlich ganz klar zeigt, diejenigen, die es qua Amt verändern könnten, die wollen es nicht ändern. So, und jetzt kann man eben, also ich glaube, vielen kommt ja jetzt wirklich die Geduld abhanden, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, dass sie gesagt haben, ja, kleine Schritte, die führen auch zum Ziel und mit Charme und Diplomatie und was da so alles geredet wird und auch gerade von Frauen erwartet wird. Und jetzt sieht man, nein, mit Charme, mit Diplomatie, mit kleinen Schritten kommt man nicht zum Ziel. Ich glaube, es braucht diesen Moment der Konfrontation, um zu zeigen, die andere Seite, die will eigentlich nicht. Und welche Schlüsse man dann daraus zieht, ob man sagt, ich trete aus oder ich konvertiere, ich gehe in die evangelische Kirche, das weiß ich nicht. Ich gebe da auch keinem den Ratschlag. Nur mir ist es immer ein Anliegen, erstmal eine Situation so scharf wie möglich, so analytisch wie möglich auch darzustellen, um zu sagen, so, ich präsentiere euch jetzt mal meine Gedanken und was folgt jetzt daraus? Aber ich würde niemals jemandem sagen, jetzt musst du aber austreten. Das habe ich ja noch nicht mal für mich selber entschieden, obwohl ich eben es auch nicht ausschließen kann. Ja? Denn ich finde die Definitionshoheit über das Katholische, mein Buch heißt ja auch nicht, wie ich versuche, römisch-katholisch zu bleiben, sondern wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Ich möchte auch die Definitionshoheit über das Katholische nicht den autoritären Katholikinnen und Katholiken überlassen. Ja, das Katholische ist schon etwas weiter als die Definition durch das Lehramt. Ne? Nach der lehramtlichen Definition bin ich ja durch so ein Buch wie Weiberaufstand schon lange nicht mehr römisch-katholisch. Denn ich glaube ja nicht, dass der heilige Papst Johannes Paul II. Recht hatte, als er gesagt hat, geschrieben hat, Frauen werden nie Priesterinnen werden können, die sind eben gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Das glaube ich ja alles nicht. Ne? Also ich suche nach wie vor noch den Diskurs, ohne zu wissen, ob sich dadurch etwas verändert.
Sie bleiben also trotz alledem drin. Sie bleiben
noch
katholisch, ja, noch. Ja. Aber es gibt ja auch sogar Rückkehrer und Rückkehrerinnen. Ich habe mal ein bisschen in meinem Bekanntenkreis gegraben und habe jetzt hier die Geschichte einer Freundin gefunden, die ist fast genauso alt wie Sie. Also die ist Jahrgang 67, Sie sind, glaube ich, Jahrgang 68. Die ist mit 20 aus der Kirche raus. Das hat ihr nichts mehr gegeben. Mit 40 hat sie dann die Kirche neu entdeckt und ist mit 50 nach einem wirklich langen Überlegen und einem schwierigen Prozess wieder Mitglied der römisch-katholischen Kirche geworden. Die kennt diese ganzen Probleme auch, die sagt aber, das ist ein Ort, an dem ich meine spirituellen Bedürfnisse stillen kann. Das ist etwas, wo ich etwas finde, was über mich hinausweist, auch ein Ort von Heimat. Ist so eine Geschichte die Ausnahme?
Ja, so eine Geschichte ist die Ausnahme, aber ich kenne solche Geschichten natürlich auch. Also dieses Gefühl, dass Kirche Heimat ist, das kenne ich ja von mir selber auch. Nur im Moment ist sie das so, wie sie ist, aus verschiedenen Gründen für mich nicht mehr. Aber für mich wäre es jetzt auch keine Lösung zu sagen, ja, dann konvertiert man eben. Ja, das höre ich natürlich ganz oft, dass mir gerade rechtsautoritäre Katholiken sagen, na, dann geh doch rüber zu den Protestanten, die haben doch schon alles. Das ist für mich keine Lösung, sondern ich frage mich, warum lässt sich die Institution Kirche nicht evangeliumsgemäß verändern, denn das ist ja die Frage, die eigentlich beantwortet werden müsste. Entspricht die Institution, so wie sie jetzt verfasst ist, eigentlich ihrem eigenen Auftrag? Entspricht die so dem Evangelium? Und das glaube ich halt nicht. Und das ist für mich der eigentliche Streitwert. Ja, das ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist für mich schon der Streitwert, zu fragen, was ist eigentlich die Botschaft des Christentums und wie müsste eine Institution sein, die zumindest die Suche nach der Wahrheit nicht aufgegeben hat. Im Moment ist halt der Punkt in der katholischen Kirche, dass die Wahrheitssuche von oben zumindest, von der Hierarchie ja aufgegeben wurde. Dass gesagt wird, so ist es und so wird es immer bleiben. Und ich kann natürlich Menschen verstehen, die sagen, ach, dieses ganze Institutionelle, das interessiert mich alles nicht. Ich habe meinen spirituellen Weg gefunden, das finde ich auch alles in Ordnung. Ja? Ich habe das auch gar nicht zu bewerten. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, wenn Spiritualität als Ersatz genutzt wird, wenn gesagt wird, ach, Spiritualität, das reicht und das soll aber auch dann einen davon abhalten, die Strukturdebatten zu führen. Ich glaube eben, dass Struktur und Glaube letztlich und vor allem in der katholischen Kirche auch zusammenhängen. Also mein Glauben beeinflusst es schon, wenn ich es mit einer Institution zu tun habe, die einfach nur autoritär und diskriminierend auftritt, die einen harten, aber hohlen Kern hat. Ich glaube nicht, dass die Diskriminierung von Frauen der Kern des Katholischen sein muss. Ja? Und da sind viele, oder ich glaube, es sind gar nicht so viele, aber in der Hierarchie sind es dann doch viele, sagen doch, das gehört zum Markenkern dazu und mit denen streite ich mich ganz gern.
Vielen Dank, Christiane Florin.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die katholischen Kirchen werden immer leerer, das Volk wendet sich ab, das hatten wir ja gerade. Jetzt geht's aber genau andersrum. Die Kirche ist voll, aber die Geistlichen ziehen ab. Jetzt muss sich eine Gemeinde ganz neu aufstellen. Diese Geschichte spielt in Berlin. Da wird eine Pfarrgemeinde seit Jahrzehnten von Franziskanermönchen geleitet, aber damit ist jetzt in diesem Jahr Schluss. Von den Mönchen geht die Hälfte in Ruhestand und die anderen werden versetzt. Und es gibt keinen Nachwuchs. Ende August ist Abschiedsgottesdienst.
34 Jahre sind ja eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin genauso traurig wie viele, viele andere, die sich hier mit der Gemeinde verbunden fühlen.
Andererseits habe ich jahrzehntelange Erfahrung mit den franziskanischen Ordensgemeinschaften und weiß von daher, dass es dazugehört, dieser Wechsel, dass die eigentlich nie sehr lange an einem Platz bleiben. Ich finde, das Kommen und Gehen gehört zum Leben dazu. Und das ist halt hier auch so.
Ich bin wegen St. Ludwig in dieses Viertel gezogen. Da waren die Franziskaner schon da, in anderer Besetzung, aber da waren sie schon da. Es war immer ein familiäres Gefühl. Also es ist eine große katholische Familie.
Seit 1986 leben vier Franziskanermönche in der St. Ludwig-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf, einem dicht besiedelten Innenstadtbezirk, nur wenige hundert Meter vom Kurfürstendamm entfernt. Im Laufe dieser Jahrzehnte sind nicht nur viele persönliche Beziehungen der Bewohner zu den vier Patres entstanden, man begegnete ihnen auch mit Achtung und Respekt.
Was das Franziskanische ist für mich, nicht über den Leuten sein, sondern bei den Leuten.
Wir sind im Gegensatz zu Benediktinern nicht auf die Stabilitas Loci verpflichtet, dass wir also das ganze Leben lang in demselben Kloster bleiben, sondern so alle 6 Jahre oder alle 9 Jahre trifft bei uns automatisch dann ein Wechsel. Das heißt, dann wird man wieder an einen anderen Ort geschickt und dort eingesetzt mit einer meistens auch eine ganz anderen Aufgabe, die man sich erst wieder einarbeiten muss. Das macht das Leben spannend.
Als vor gut 4 Jahren, nach 25 Jahren, meine Ehe und damit auch die Familie auseinanderbrach, fand ich nach dem ersten Trennungsjahr, ohne es vorgehabt zu haben, an einem Winterabend den Weg in die St. Ludwig-Kirche. Dort wurde am Abend, wie an jedem Tag um 18.30 Uhr, die Heilige Messe gefeiert. Der Sommer kam und mit ihm die Abende am Springbrunnen auf dem St. Ludwig-Kirchplatz vor oder nach den Abendmessen. Oft kam ich ins Gespräch mit den Gemeindemitgliedern zu Themen wie Tod, Geburten und anderes. Die Kontakte erzeugten manchmal in mir ein vages Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde.
Ja, ist wie so Familie. Das haben wir auch hier so versucht, die Pfarrei als Familie den Leuten so zu geben.
Pater Maximilian Wagner leitet die St. Ludwig-Gemeinde. Mit ihm sind Pater Damian, Pater Josef und Pater Norbert. Die allabendlichen Messen sind ihm besonders wichtig, betont Pater Maximilian.
Ich hoffe einfach, dass die Kontinuität, also man wusste einfach in St. Ludwig, abends um 6:30 gibt es eine Messe, wenn die erhalten bleibt, die Leute sind ja auch auf Rituale gerne aus, dass man sagt, das baue ich mir in meinem Tag ein.
Anderswo wurden und werden die Bänke in den Kirchen leerer und leerer. In die St. Ludwig-Kirche kamen vor der Corona-Zeit an jedem Wochenende mehr als 1.000 Besucher zu den insgesamt 5 Gottesdiensten. Besonders gut besucht war dabei immer der Gottesdienst für Ausgeschlafene am Sonntagmittag um 12 Uhr. Diese Gemeinde ist Heimat. Wohl auch, weil die Franziskaner auf viele so authentisch wirken.
Das Authentische macht man, glaube ich, immer am Personenfest. Es hing eigentlich immer an der Person, die dann da kommt und wie die so drauf ist. Und ich würde jetzt das nicht überbewerten, dass die Franziskaner besser wären als Diözesanpriester. Da möchte ich keinen Vergleich anstellen.
240 Franziskanermönche, die Keuschheit, Gehorsam und Armut leben, gibt es noch in Deutschland, verteilt auf 30 Klöster und Konvente. Von ihnen sind 100 über 80 Jahre alt, nur 15 Mönche sind derzeit unter 50. Die Überalterung ist ein Problem und daher werden selbst Standorte wie St. Ludwig aufgegeben.
Es ist eigentlich, sagen wir mal, allgemein so, man will sich nicht mehr festlegen, man denkt eher in Lebensabschnitten, lebenslänglich mag keiner.
Als Anfang Oktober des letzten Jahres der oberste Franziskaner, der Provinzialminister Cornelius Bohl, am Ende des Gottesdienstes in St. Ludwig vor der versammelten Gemeinde die Entscheidung verkündete, waren die Leute fassungslos.
Ich war sowas von erschrocken und traurig. Dann über die Wochen muss man es akzeptieren lernen.
Das ist ein enormer Einschnitt für uns alle. Die Franziskaner haben einen guten Geist geschaffen, den wir jetzt vermissen.
Man muss aber natürlich auch sehen, dass immer Veränderung von Heimat ist, wenn Sie so wollen.
Was kommt danach? Da müssen wir uns überraschen lassen. Man muss das Beste draus machen. Das ist alles, was wir tun können. Der Glaube bleibt.
Ich bin so verwachsen jetzt mit der Gemeinde, dass ich natürlich auch weitergehe, den Weg. Also ich werde jetzt nicht irgendwas boykottieren oder so. Innerlich Abschied genommen habe ich schon.
Nach 3 folgenden Jahren und vielen Abendmessen konnte ich mich aufrichten, nach vorn sehen, wieder atmen, Leben spüren. Manchmal denke ich heute noch, es war der gute Geist der Franziskaner, der mir half. Pater Maximilian und Pater Damian gehen an andere Orte, wo sie auch gebraucht werden. Pater Norbert und Pater Josef bleiben in Berlin, ziehen sich aber in eine Altersruhestätte zurück. Im Rahmen des pastoralen Prozesses mit dem Titel »Wo Glauben Raum gewinnt« wurde entschieden, dass in wenigen Jahren St. Ludwig, schon jetzt verbunden mit der Albertus-Magnus-Gemeinde, mit der Nachbargemeinde Maria unter dem Kreuz zusammengelegt wird. Die neue Großpfarrei wird dann an die 30.000 Gläubige umfassen. Das sieht nach viel Arbeit aus für die Nachfolger des guten franziskanischen Geistes.
Peter Kaiser über die Berliner Gemeinde St. Ludwig. Die katholische Kirche hat aktuell viele Probleme. Ein besonders brennendes ist der Nachwuchsmangel. Vor etwa 60 Jahren gab es noch mehr als 500 katholische Neupriester pro Jahr in Deutschland. Jetzt sind es gerade doch mal 50. Also nicht nur die Kirchen werden immer leerer, auch die Pfarrhäuser. Es fühlen sich nur noch wenige berufen. Josephine Janert hat aber 2 frisch geweihte Neupriester getroffen und die erzählen jetzt über ihre Motive, über ihre Berufung.
Ich habe lange überlegt, hatte auch im Kirchenmusikstudium eine Freundin gehabt und wollte aber immer Mönch werden. Durch die starke Erfahrung, dass Gott da ist, dass ich seine Gegenwart für kurze Augenblicke in meinem Leben spüren konnte.
Thomas Kaiser bereitet sich darauf vor, in der St. Nikolaus-Gemeinde in Berlin-Reinickendorf die Sonntagsmesse zu feiern. Er ist bärtig und schlank, ein zurückhaltender Mann von 39 Jahren.
Und natürlich bin ich aufgeregt, ein bisschen Lampenfieber, der Ablauf der Messe, das Messbuch, dass ich die richtigen Seiten finde, dass ich die richtigen Worte finde, dass ich klare und starke Stimme habe, dass ich nicht so ängstlich bin. Und ja, diese Angst oder Aufgeregtheit gibt es immer noch. Also ist da, klar.
Thomas Kaiser ist einer von 5 Männern, die im Juni im Erzbistum Berlin zu Priestern geweiht wurden. Früher entschieden sich viele Männer gleich nach der Schule für diesen Weg. Heute tun sie das erst in ihren 30ern oder 40ern, so wie Kaiser, der aus Torgelow in Vorpommern stammt. Zwar ist seine Mutter evangelisch, aber in der DDR-Zeit sei sie wegen ihrer Tätigkeit in einem Kindergarten dazu gezwungen worden, ihren Glauben zu verleugnen, erzählt er. Es muss 1988 gewesen sein, als Thomas Kaiser ein seltsames Erlebnis hatte. Während eines Regenschauers führte sein Schulgartenlehrer die Klasse ins Trockene.
Und er hat einfach aus einer Kinderbibel vorgelesen. Das war im Nachhinein, wenn ich mich erinnere, unvorstellbar gewesen, dass ein DDR-Lehrer aus der Bibel mitten im Unterricht vorliest an einer Schule, wo wir nachmittags in die Biografie von Lenin und Karl Marx eingeführt wurden. Und diese Geschichten, die er uns vorgelesen hat, die sind immer noch tief in meinem Gedächtnis drin.
Als junger Mann findet Thomas Kaiser Anschluss an den Gospelchor der evangelischen Gemeinde. Mit 20 Jahren lässt er sich evangelisch taufen und fährt nach Frankreich, um den ökumenischen Männerorden von Thésée kennenzulernen.
Da hatte ich diesen Moment der Gotteserfahrung, wo ich eine Liebe oder eine innere Wärme gespürt habe, für einen ganz kurzen Augenblick, die mein Leben verändert hat. Ich bin als anderer Mensch wieder zurückgekehrt, mit der Gewissheit, dass es irgendwas ist, was jenseits dieser Welt ist, was ich mit meinem Verstand nicht begreifen kann. Als ich aus Thésée zurückkam, habe ich in meiner evangelischen Gemeinde in Torgelow irgendetwas vermisst. Irgendwas hat gefehlt, irgendwas war anders.
Wie gegenwärtig ist Gott? Wie begegnen wir ihm? Diese Frage bewegt Thomas Kaiser. Als Kirchenmusikstudent in Greifswald lernt er die katholische Gemeinde kennen und meint, dort die richtige Antwort zu finden. 2007 tritt er zum Katholizismus über und beschließt, Priester zu werden. Er studiert Theologie in Bamberg und Erfurt. Dass die katholische Kirche jetzt in der Kritik steht, damit hat er sich immer wieder auseinandergesetzt, erzählt er. Menschen, die von Geistlichen missbraucht wurden, kenne er sogar persönlich.
Und das macht mich ehrlich wütend oder traurig, dass nicht nur Familienmitglieder das sind, Täter sind, sondern auch in der Kirche die Priester. Diese Gespräche nehme ich sehr mit und ich spüre selbst an mir die Ohnmacht, die da ist.
Trotzdem glaubt Thomas Kaiser, in der katholischen Kirche den richtigen Platz für sich gefunden zu haben. Er lebt allein in einer Wohnung im Norden Berlins. Auch als Priester führt er ein modernes Leben, verabredet sich mit Freunden zum Joggen, geht radeln und auch mal in ein Konzert der Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Ab und zu trifft er sich mit Dominik Juber, der im Juni ebenfalls zum Priester geweiht wurde.
Bevor sie zu dir kommen, zu Zehlendorf, da möchten sie gerne in dieser schönen Kirche einfach.
Ah ja, okay.
Juber ist in Berlin-Zehlendorf tätig. Zu seiner Herz-Jesu-Gemeinde gehören Menschen aus Polen, Italien, Portugal und mehreren afrikanischen Ländern. Diese Vielfalt trägt dazu bei, dass er sich willkommen fühlt, trotz der schwierigen Geschichte, die sein Heimatland Polen mit Deutschland hat.
Ja, zwischenmenschliche Beziehungen, ich finde gut. Ich komme zurecht mit Leuten, ja, mit Deutschen. Ich habe da keine Vorurteile, ja, weil das sind Sachen, die sind passiert. Nicht jetzt, sondern das ist Vergangenheit. Aber es fehlt ein bisschen diese Kenntnis der Geschichte, der polnischen Geschichte in Deutschland. Auch was während des Zweiten Weltkrieges in Polen passiert ist. In Deutschland weiß man davon wenig.
Schon mit 9 Jahren hatte Dominik Juber darüber nachgedacht, Priester zu werden. Doch damals erschien ihm das abwegig.
Ich habe gesagt, nein, das ist zu schwierig. Das ist verrückt. Das versteht keiner, ja. Und deswegen wollte ich mein eigenes Leben schaffen. Familie, ein Haus, eine Arbeit. Ja, ich habe das alles nicht erreicht, dank sei Gott dem Herrn. In Alkohol, Drogen, Sexualität, ja, bin ich eingetreten und das Ganze hat mich von Gott getrennt. Aber Gott war treu zu dieser Berufung. Und heute kann ich sagen, dass genau das, was ich nicht machen wollte, heute macht mich zufrieden.
Im Jahr 2007 gibt Dominik Juber seinen Job im Hafen seiner Heimatstadt Swinemünde auf. Er beginnt den langen Weg zur Priesterweihe. Rückhalt gibt ihm eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die sich Neokatechumenaler Weg nennt. Die Mitglieder wollen ihre Glaubenserfahrungen mit anderen teilen und sie so für die Kirche gewinnen. Auch jetzt nach der Weihe trifft sich Juber weiter mit Gleichgesinnten.
Katechumenat, das Wort Katechumenat, das war in der Urkirche eine Zeit der Vorbereitung vor der Taufe, um getauft zu werden, um das ernst zu machen und zu wissen, warum ich getauft möchte. Auch was ich verlassen muss, um getauft zu werden, um ein neues Leben zu starten.
In einem Jahr wird Dominik Juber seine Zehlendorfer Gemeinde planmäßig verlassen. Der Erzbischof versetzt ihn, vermutlich in einen Ort außerhalb Berlins, wo die Menschen noch weniger mit der Kirche zu tun haben wollen. Angst davor habe er nicht.
Ich war 9, wo ich angefangen habe, von Gott mich zu trennen, und mit 24 bin ich dann zurück zur Kirche. Ja. Aber doch, ich habe das alles ausprobiert und ich habe ganz liberal gelebt. Ja. Und ich habe gesehen, dass das kein Glück, das bringt nichts, das bringt eine Leere. Eine innere Leere, die zu einer Traurigkeit führt, zum Nichts führt. Und im Gegenteil, Gott gibt diese Erfüllung, dieses Glück, ja, inneren Glück.
Thomas Kaiser und Dominik Juber, Zwei Männer mit ungewöhnlichem Lebenslauf treffen auf eine Kirche im Umbruch.
Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr im Radio und natürlich im Netz. Ich bin Christopher Ricke und wünsche noch einen guten Tag.